Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 169 am 19. Dezember 2024. Mein Name ist Kerstin Kuhnekert und heute spreche ich mit dem Bauingenieur Dr. Philipp Kalkbrenner. Wir steigen ein ins Gespräch.
Herzlich willkommen im Architekturfunk, Philipp Kalkbrenner. Ich habe gestern gesagt, ich interviewe Paul Kalkbrenner, habe ich nicht versprochen.
Ja, fast. Wenn man hier das Philipp wegnimmt, dann kann man ja P. Kalkbrenner.
Ja. Du bist Bauingenieur, Podcast-Host von Baustelle Bauwesen, den du mit deinem Bruder Michael hostest und produzierst. Künstlerischer Leiter des Digitalen Museums für Ingenieurbaukunst und Gründungsmitglied des Attitude Building Collective bist du außerdem. Und du arbeitest als freiberuflicher Tragwerksplaner. Dir liegt die Förderung innovativer Ansätze im Bauwesen am Herzen. So steht es auf der Website vom Heinze Klimafestival. Und hier auf dem Klimafestival hast du einen Workshop moderiert mit dem Titel Klimaanpassungsmaßnahmen für die gebaute Umwelt. Da kommst du gerade her und wir wollen mal schauen, wer du bist, beziehungsweise was deine Arbeit ausmacht. Fangen wir mal mit deinem Podcast an. Das ist ja total spannend, weil einen Podcast-Host hatten wir jetzt auch noch nicht hier im Podcast. Das machst du mit deinem Bruder zusammen. Baustelle Bauwesen heißt der. Und ihr habt auch früh angefangen, 2020. Im Zuge der Corona-Pandemie auch angefangen?
Indirekt, ja. Erstmal danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Zum Podcast. Wir haben schon vor Corona angefangen tatsächlich, weil also dadurch, dass ich in Barcelona gelebt habe, mein Bruder in Karlsruhe, wir immer telefoniert haben und uns wir beide eben in der Baubranche arbeiten als Bauingenieure, viel unterhalten darüber, was uns eigentlich nervt in der Branche und haben dann irgendwann gesagt, ey, wir machen einfach einen Podcast, weil wir haben auch die Idee von einem Netzwerk dann und haben uns dann irgendwie zwischendrin getroffen auf der halben Strecke in Lyon und haben dann Wochenende einfach mal so Workshops gemacht zu unserem Podcast, was wollen wir eigentlich und was wollen wir damit machen und waren dann, das war so ein halbes Jahr vor Corona und haben dann eben alle Vorbereitungen in der Zeit getroffen und es war eigentlich perfekt, dass es da war, als wir gerade angefangen haben, also wir hatten das geplante Datum genau zu der Zeit für die erste Ausstrahlung der ersten Episode und dann kam das so zustande, genau.
Worüber sprecht ihr mit wem und für wen?
Wir haben ja so einen Slogan bei uns, so Ingenieurinnen ausgebildet im 21. Jahrhundert, aber nicht für das 21. Jahrhundert. Das ist ja eigentlich unser Slogan, der immer im Intro jeder Folge kommt. Sprich, wir sprechen genau die an, die auch wie wir nicht da ausgebildet wurden. Also dieses gleiche Fühlen in ihrer Ausbildung einmal und eben auch in ihrer jetzigen professionellen Tätigkeit, sage ich mal.
Nicht ausgebildet im nachhaltigen Bauen.
Genau, und die Themen, die wir halt ansprechen, ist auf jeden Fall Nachhaltigkeit, generell über den Tellerrand hinausschauen, Kreativität, Interdisziplinarität und Ansätze, die jetzt eben im Ingenieurwesen, ja, ich glaube, vielen Hörerinnen aus der Architektur, die haben selber ja auch ein Bild von Bauingenieurinnen. Und dieses Bild hat uns selber gestört, dass wir da drin sind in diesem Bild und da gibt es ja ganz viele Kritikpunkte, gerade was die Themen Nachhaltigkeit angeht, dafür wird man nicht ausgebildet. Andere gesellschaftliche Themen, die Männerdominanz, das Patriarchat in der Baubranche, auch im Bauingenieurwesen, stört uns halt extrem und da muss einfach so viel passieren und deswegen haben wir den Podcast gegründet, um darüber zu sprechen, Gäste zu holen, die eben sich dazu äußern und später hat sich aber dann schon rausentwickelt, in welche Richtung wir wollen mit dem Podcast, nämlich eigentlich ein großes Netzwerk aufbauen. Aus den Hörerinnen und mit denen zusammen irgendwas bewirken.
Genau. Und auch Themen voranbringen wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ihr habt ja auch oft, ich weiß gar nicht, ob in jeder Episode, aber ExpertInnen dort, die eben zu bestimmten Themen was sagen. Also es ist auch eine Wissensvermittlung durchaus.
Ja, auf jeden Fall. Also das soll einmal die Augen öffnen, also was für Projekte schon gemacht wurden. Also es geht ja auch oft, gerade aus der Praxis haben wir Leute auch da, die eben über Projekte berichten und genau in diese Richtung halt gehen, die wir da auch promoten mit dem Podcast. Und dann Wissenstransfer, klar, wir haben aus Unis Leute, also Professorinnen auch zu Gast gehabt am Anfang, auch immer noch. Und dann natürlich, was uns halt auch sehr wichtig war, ist auch junge Leute ans Mikro zu holen. Also wir haben auch viele Studierende tatsächlich ans Mikro geholt, die Initiativen angegangen sind zur Verbesserung der Lehre, gerade hin zum nachhaltigen Bauen, dass man da so ein breites Spektrum hat.
Ja.
Das war uns halt immer extrem wichtig,
oder
ist uns wichtig.
Also Netzwerken. Da ist dann auch mehr draus entstanden oder der Podcast war die Basis vielleicht dann für das Kollektiv, das ihr dann gegründet habt?
Genau, wir haben dadurch, dass wir relativ am Anfang eben, wie ich gerade schon sagte, so recht junge Leute immer auch gesucht haben. Also in unserem Alter sage ich jetzt mal junge, ne? Also es ist ja auch nicht mehr das Jüngste. Auch.
Doch, in der Architektur seid ihr noch total die Jugend.
Ah ja, okay, schön. Ja. Und dann im Bauingenieurwesen glaube ich auch.
Ab 50 ist man ein junger Erwachsener an der Architektur.
Ab 50 ist man ein junger Erwachsener. Ja gut, dann sind wir noch Kinder.
Ich wollte es nicht so sagen.
Nee, genau.
Nein, also, das war ein Scherz. Natürlich seid ihr Erwachsene, Vollwertige. Also, ich war klar, Vollwertige.
Wir haben auf jeden Fall was zu sagen.
Ja, das war nur positiv gemeint, wie lange man jung ist in dieser Branche. Aber es stimmt natürlich, es soll auf keinen Fall den Eindruck erwecken, junge Leute hätten nicht zu sagen, Gott, das wird. Also gerade auch viele Berufseinsteiger, die sind so innovativ und so weit gedanklich.
Die sind ja vor allem noch nicht verseucht von dem ganzen System dahinter. Die kommen frisch aus einer Universität und sehen Probleme ja ganz anders. Ja. Sehen ja auch gesellschaftliche Probleme ganz anders, weil sie sich in einer ganz anderen Generation bewegen.
Natürlich. Okay, kommen wir zurück zum Kollektiv.
Genau, das Kollektiv, weil wir zwei Gäste hatten, die einfach über LinkedIn-Kontakte entstanden sind, weil die interessante Sachen gepostet haben. Haben wir mit denen schon irgendwie dann Meetings gehabt. Das war dann tatsächlich während Corona auch. Es gibt Kollektive in der Kunstbranche, es gibt Kollektive in der Architekturbranche. Es gibt keine Kollektive in der Ingenieurbranche. Also das muss irgendwie passieren, da muss mal irgendwas her. Und wir müssen irgendwie Leute zusammenbringen, die genauso denken wie wir. Und dann hat einfach jeder mal so ein paar Leute, die er kannte, wo er dachte, ey, die passen da rein, die sind aus der Ingenieurbranche. Wir wollten eigentlich am Anfang noch viel weiter irgendwie Bauschaffende alle mit drin haben, also wollen wir auch immer noch, aber es hat sich ein bisschen rauskristallisiert, dass halt wir jetzt größtenteils aus dem Bauingenieurwesen kommen, die ganzen Mitglieder. Aber eben haben dann jeder hat welche zusammengetrommelt. Wir haben 2021 damit angefangen. Genau. Und haben dann einfach so ein Online-Meeting gemacht mit 15 Leuten und jeder hat sich da einfach mal vorgestellt. Und es war so irgendwie auf einer Wellenlänge, dass wir dann gesagt haben, ja, dann lass doch jetzt ein Haus mieten in der Mitte von Deutschland. Wir kommen alle irgendwo verteilt aus Deutschland her. Wir treffen uns da und machen ein Kreativwochenende, lernen uns kennen, schreiben unsere Ideen auf und entwickeln irgendwas
raus.
Das ist
so inspirierend. Ich finde das echt toll.
Genau. Und so war das auch. Wir waren dann auch da, haben uns da getroffen. Diese Message, die wir da entwickelt haben, das war so, das kam direkt irgendwie zustande. Also man musste gar nicht lange diskutieren. Und da haben wir direkt gemerkt, diese Bubble, die existiert da tatsächlich auch in der Ingenieurbranche. Und die müssen wir größer machen.
Welche Funktion hat das Kollektiv? Klar, man tauscht sich aus, aber ist es auch eine Stärkung im beruflichen Werdegang oder hilft man sich mit Aufträgen oder wie auch immer? Es gibt ja verschiedene Aufgaben, die Kollektive auch erfüllen für die Einzelnen.
Also bei uns ist das oberste Ding eigentlich, dass wir ein Wertefundament für Bauschaffende entwickeln. Und dann gerade speziell auch, was das Bauingenieurwesen anspricht. Also ein Wertefundament. Und man, dass man dieses Fundament dann auch mit einer Haltung nach außen strahlt. Also auch in der alltäglichen Arbeit, dass man vielleicht einfach ja andere Sachen einfach mal priorisiert in seiner täglichen Arbeit. Und das soll, diese Gedanken sollen halt irgendwie in diesem kollektiven Fundament bilden und das soll sich halt nach außen dann tragen.
Und keiner fühlt sich dann auch wie eine Einzelkämpferin oder ein Einzelkämpfer, genau. Sondern man hat auch theoretisches Wissen, ihr tauscht euch aus, ihr trefft euch vielleicht auch öfter mal eben abzudaten.
Genau, wir haben alle halbe Jahr so ein Live-Treffen auch, wo wir uns dann, wo immer neu diskutiert wird, neue Mitglieder dazukommen, andere gar nicht mehr dabei sind. Also das ist ja die ganze Zeit im Wandel.
Ich habe an die 30 Leute so gezählt. Ich finde den Namen auch interessant, weil Attitude Building Collective ist ja ein schönes Wortspiel auch, ne? Wenn man es übersetzt mit Kollektiv zur Haltungsbildung oder Baukollektiv mit Haltung.
Das ist interessant, weil wir haben es eigentlich eher als zweites gedacht, also dass wir ein Baukollektiv mit Haltung sind, aber gar nicht, dass wir Haltung bilden wollen.
Ja, das ist, weil ich das mal bei DeepL reinkopiert und das hat so übersetzt, Kollektiv zur Haltungsbildung. Das finde ich super, das ist eine schöne Doppeldeutung.
Ja. Vielleicht haben andere das schon mal gedacht und das ist an mir vorbeigezogen, aber finde ich interessant.
Ja.
Das ist auch ein schöner Aspekt eigentlich.
ABC ist die Seite, ne?
Also ausgeschrieben alles, attitudebuildingcollective.org.
Ich verlinke das in den Shownotes, wollte ich nur sagen. Wer kann denn mitmachen?
Jede und jeder.
Also muss nicht Bauingenieur und Bauingenieur sein, aber...
Nee, wir haben auch Architektinnen bei uns. Wir haben, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß nicht, wo alle herkommen, aber es sind nicht nur Bauingenieurinnen. Wir suchen auch gerade, dass es sich öffnet.
Dass mehr kommen, ja.
Ich meine, ich habe es ja vorhin gesagt, im Podcast Interdisziplinarität und wir suchen Leute, die reinkommen, aus anderen Bereichen, weil wir es immer auch brauchen. Wir sind ja auch ein gemeinnütziger Verein seit 2022 und haben wenig Erfahrung mit, wie gehen wir auf Politik zu, wie gehen wir auf Stiftungen zu, die uns vielleicht unterstützen könnten. Also und deswegen ist es immer super, wenn andere Leute mit reinkommen und einfach Input geben auch dazu. Und wir haben einen Discord-Channel. Also da ist es eine riesige Austauschplattform, weil wir eben so viel Wert auf Netzwerk legen und so viel auf Wissen, Kommunikation. Haben wir einen Discord-Channel, wo wir super viele Themen-Channels haben, zu unterschiedlichen Bauweisen, Baumaterialien und so weiter und so fort. Und wo einfach dauerhaft Sachen reingepostet werden, ne? Und wo man auch Fragen stellen kann. Das ist halt echt schon so ein schönes, auch über den Verein hinaus, also über die knapp 30 oder knapp über 30 Mitglieder, die wir haben, sind da ja dann 300 Leute bei uns im Channel, die dann Fragen stellen und mitwirken.
Wow. Auch so ein bisschen. Also es ist ein Geben und Nehmen. Und es hört sich aber an, als würden alle mehr davon profitieren, als dass sie reingeben müssen.
Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, natürlich ist ehrenamtliche Arbeit immer auch, gibt man auch immer viel.
Wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Anteile auch, oder? Also ich meine, ihr Gründer und Gründerinnen, vielleicht habt ihr ein bisschen mehr zu tun mit der Organisation von Treffen und so weiter. Das liegt wahrscheinlich in eurer Hand, oder?
Ja, gar nicht mehr so extrem tatsächlich. Also wir haben halt versucht, am Anfang schon eine recht starke Struktur aufzubauen, die eben gerade das Ziel hat, dass die nicht von Personen abhängt. Also das war bei uns ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht von irgendwelchen Personen bei uns im Verein abhängen. Und es kristallisiert sich jetzt gerade auch raus, weil ich habe jetzt im letzten Jahr zum Beispiel eine Pause gemacht, weil es beruflich einfach bei mir zu viel war, habe ich mich sehr zurückgehalten. Und es funktioniert aber trotzdem. Also wir hatten jetzt gerade im Zuge des Klimafestivals hier von Heinze, hatten wir ein Netzwerktreffen zum Abendessen. Und ich kannte eigentlich nur zwei davon, von den 10 Leuten, die da waren.
Ach krass.
Und die sind aber schon aktiv im Verein, schon seit über einem Jahr und übernehmen sehr viele Aufgaben direkt.
Das ist doch schön, wenn es ein Selbstläufer dann auch ist und wenn man sozusagen nach getaner Arbeit auch mal andere machen lässt, dass es gleichmäßig verteilt ist. Also das ist total nachvollziehbar. Es ist aber nicht nur ABC entstanden oder ABC, sondern du bist auch, weil du eben ja auch gesagt hast, es wurde alles ein bisschen viel. Du bist seit Februar auch Projektleiter im Ingenieurbaukunstverein, eingetragener Verein. Was ist das und was machst du dort?
Also eigentlich arbeite ich schon länger mit dem Verein zusammen. Ich bin jetzt nur seit Februar erst für das Projekt, wo ich aber auch um die Finanzierung des Projekts gekümmert habe, erst offiziell für das Projekt eingestellt. Aber eigentlich habe ich davor schon das Projekt entwickelt zu einem digitalen Ingenieurbaukunstmuseum.
Das ist aber noch nicht zu sehen, ne?
Genau, das ist ein Projekt, das ist gefördert vom BBSR, von der Lotto-Stiftung Berlin und von der Bundesstiftung Bauakademie. Und wir arbeiten eben daran, dass wir 7 verloren gegangene Ingenieurbauwerke digital rekonstruieren.
Und da kann man die virtuell mit einer VR-Brille?
Es gibt verschiedene Ebenen. Das ist also die einfachste, die zugänglichste Ebene, sag ich mal, ist die Webpräsenz. Es wird eine Webseite aufgebaut, so eine interaktive Museumsseite über die 7 Bauwerke, wo es einmal erstmal darum geht, was bedeutet überhaupt Ingenieurbaukunst? Das ist ja auch immer eine ganz wichtige Frage, die wir auch als Verein gar nicht direkt beantworten können, sondern es ist auch, das soll zum Denken anregen, das, was wir da unter verstehen. Diese 7 Bauwerke werden als Unterseite ausgestellt, sehr interaktiv, auch mit 3D-Modellen. Genau, und eben aber mit Schwerpunkt nicht auf den architektonischen Merkmalen, sondern schon sehr tragwerksspezifisch und auch so ein bisschen in die Details reingehen, wir haben eine Stahlbrücke dabei, wie sind die Anschlüsse ausgebildet, dass man das einfach mal sieht.
Was sind historische Gebäude dann oder Bauwerke oder ist es sozusagen wirklich was zum, ich gucke da mal nach, also es ist jetzt keine Nietenverbindung wie früher, weiß ich nicht, 1900 rum, sondern es sind dann...
Also das älteste Bauwerk, das wir drin haben, ist die Bauakademie, die Schinkelsche Bauakademie.
Ah ja.
Die haben wir mit drin, deswegen ist ja auch die Bundesstiftung Bauakademie als Fördergeber mit dabei. Die ist tatsächlich noch viel weiterentwickelt, dadurch, dass eben die Bundesstiftung Bauakademie noch ganz andere Anforderungen auch hatte an die Modellierung, auch aus Ingenieurssicht.
Gib doch mal Bescheid, wenn es fertig ist und dann kann man gucken. Also was meinst du denn, wie ist denn der Zeitraum so angelegt?
Genau, also das Projekt ist also finanziert bis September 2025 und dann sollte es fertig sein. Und gerade in der Planung ist natürlich alles noch ohne Termine, wird Ausstellungseröffnung wahrscheinlich also November 25 sein. Aber gibt es noch keine Termine, hängt auch alles mit der Location noch zusammen. Und genau. Aber genau, die eine Ebene, ich habe das ja noch gar nicht zu Ende gesagt, ist ja die Web-Ebene.
Ja.
Und die zweite Ebene ist eigentlich dann die VR-Ausstellung. Mhm. Also es wird eine VR-Ausstellung, die man besuchen kann, die man auch selber runterladen kann. Also es kann jeder frei runterladen und sich auch zu Hause angucken, wenn man die Brille hat. Mhm. Oder auch einfach nur auf dem Desktop gibt es auch eine Version. Aber diese andere ist natürlich die Ausstellung, die wir dann auch mit Vorträgen verbinden wollen und dann auch noch ein paar Tafeln da haben.
Bei der Eröffnung jetzt? Oder ich habe jetzt so verstanden, dass alles digital. Digitales Museum im Endeffekt. Aber du redest jetzt von diesem Ereignis der Eröffnung.
Genau, ja. Aber das ist ja auch ausgestellt. Also die Brillen müssen ja auch irgendwo liegen, sie anzuziehen.
Ja, genau. Ja, okay, also das ist dann permanent schon gedacht, oder?
Noch nicht, nee. Dafür reicht noch nicht die Finanzierung. Also es ist erstmal nur temporär gedacht und es ist eine Startausstellung. Und auf dessen Basis soll dann sich natürlich mehr entwickeln. Ne?
Gibt's sowas schon? Hast du ein Vorbild gehabt? Klar gibt's, dass man Räume betreten kann mit VR, das ist klar. Aber so ein digitales Museum, ich habe das nur mal gesehen, international, dass irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, aber die 12 wichtigsten Museen kann man virtuell betreten. Da gibt's eine Website von und so weiter. Und wo hast du dir die Inspiration geholt oder wer kam die Idee?
Also die Idee kam jetzt gar nicht auch nur vom, also kam viel von mir natürlich, weil ich mit dem Verein sehr eng zusammengearbeitet habe. Aber ich habe auch noch, also es ist bei mir Arbeit, ich habe mit einer Architektin zusammen, mit Nora Stab. Und die
von
macht,
Stab Architekten? Nee.
Nee, nur okay. Zufällig gleicher Nacht.
Ja, okay.
Und mit ihr habe ich mich halt schon recht früh darüber ausgetauscht, weil sie ist halt aus der Gaming-Branche, also Architektin und dann aus der Gaming-Branche, für sie war schon immer klar, dass sie viel in diese VR, Unreal Engine-Geschichte macht. Und dann haben wir einfach überlegt, was können wir überhaupt machen. War für sie wahrscheinlich auch am Anfang schwierig, das zu lernen, dass es wirklich ein Ingenieurbau geht bei den Bauwerken und nicht ja eine Rendering-Welt erschaffen. Inspiration direkt würde ich wahrscheinlich eher sagen, dass die eher so auf Seiten von Nora Stab da liegt, weil die einfach auch mehr in dieser Welt drin ist.
So virtuelle Welten bauen. Den,
genau. Also man kann es ja nicht vergleichen mit einem Museum. Also wenn ich jetzt digital ins Louvre reingehe oder so, das ist ja was komplett anderes. Also was mich inspiriert hat dabei, ist einfach die Bauwerke, die
digital zu rekonstruieren.
Also
ja.
Wir nennen es ja, also der Projektarbeitstitel lautet ja gerade auch noch Verloren und Geborgen. Mhm. Spazieren durch verlorene Ingenieurbaukunst. Und das ist halt das Schöne, ne? Dass man wirklich auch Bauwerke hat, die halt irgendwie einen historischen Wert haben. Ja. Und dass man die auch noch dann historisch in Kontext setzen kann. Bauweisen aus der Zeit und ja dann auch, warum ist es kaputt gegangen, was ja auch, also warum wurde es abgerissen oder, bei manchen ist es klar im Krieg zerstört, ne, aber andere sind jetzt auch zerfallen, weil man sie einfach vernachlässigt hat oder aufgrund von irgendwelchen Wegrationalisierungen abgerissen wurde. Gaststätte Ahrenplatz zum Beispiel ist ja auch dabei. Noch ein Berliner Bauwerk.
Also man kann natürlich durchlaufen, Treppen steigen und so weiter normalerweise. Ne?
Also genau, also zum Beispiel Bauakademie kannst du komplett durchlaufen. Und dann sind halt aber Interaktionen dabei. Ne? Also was wir jetzt beim Ahrenblatt planen zum Beispiel, ist ja so ein Betonschalentragwerk, dass man eben den Beton ausschalten kann, man die Bewährungsführung sieht, aber trotzdem drin steht. Also hast halt dann klar, was man vielleicht aus den BIM-Modellen schon kennt, du stehst halt in so einem Bewährungsgeflecht dann drin. Und dann den Bauablauf auch, ne, dass man Bauabläufe zeigt, die ja auch immer recht spannend sind.
Super.
Und die man anders ja gar nicht sieht.
Ja.
Also man sieht die ja, also gerade bei Ingenieurbauwerken sieht man ja nicht, was die Schwierigkeit da ist, ne?
Ja.
Also vor allem das Auge des Laien sieht das nicht.
Das ist ja wirklich ein sehr umfangreiches Projekt. Es geht ja nicht nur darum, dass du die Konstruktion nachvollziehst, sondern du musst es ja quasi auch virtuell so ansprechend gestalten, wie die Bauteile zusammenkommen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Das kann man also sehen dann, wie das sozusagen zusammengesetzt wird.
Also wir haben jetzt nicht einen Bauprozess, wie man sich vorstellt, okay, wenn wir jetzt ein Mauerwerksgebäude haben, okay, Mauersteine bauen sich aufeinander auf.
Ja.
Es werden schon eher Ebenen eingeblendet.
Das wäre auch krass aufwendig.
Ja, das geht auch. Dafür gibt es ja auch, Zuhörerinnen aus der Architekturbranche wissen ja, was ein Aufwand das ist, ein Modell aufzusetzen.
Okay, nee, dann verstehe ich. Dann ist es eher so, dass man so weiterklickt, dann ist das jetzt so und so und es sind Bilder dann.
Klar, es soll ja auch niemand überflutet werden mit Informationen, sondern es soll ja auch irgendwie eine Story sein, die auf einen Punkt trifft und dann auch wirklich jeden und so mitreißt auch, ne? Und einfach mal die Augen öffnet, Ingenieurbaukunst, was ist denn da eigentlich?
Da spielt schon fast Storytelling dann auch eine Rolle.
Naja, ist auch, machen wir auch für die Kuration der Bauwerke, ist dann überlegen wir uns natürlich ein Storytelling darüber. Und das ist natürlich schwierig, das zu entwickeln, weil wo fängt man an? Fängt man jetzt bei der Person an, die das Bauwerk mitentworfen hat? Löst man sich da komplett davon? Ne? Weil ich meine, viele der Bauwerke haben halt bekannte Persönlichkeiten aus der Baubranche.
Ja. Klar, da kannst du erstmal schon mal eine Stunde über die Person berichten.
Genau, die Frage ist, also wir haben aber nicht das Ziel, einen Personenkult aufzubauen in dem Museum, sondern wir wollen ja wirklich auf das Thema eingehen.
Und
klar
Fokus,
kann man, klar müssen wir Karl Schinkel erwähnen, so, ne? Also, oder Jörg Schleich, der halt diesen Kühlturm, den ich vorher kurz gesprochen entwickelt hat, oder andere bekannte Personen.
Beim Ahornplatz ist natürlich auch wichtig, wer hat den eigentlich abgerissen und warum. Ist ja auch traurig, wenn man dann da drin steht im Digitalen und sich denkt, das ist so krass, das ist einfach.
An die Information kommt man ja nicht dran.
Naja,
das kannst du doch irgendwie.
Ja,
zu einer Zeit passiert in Berlin, wo es schwierig gab, es ja viele Stimmen dagegen, auch aus der Branche.
Okay, das läuft noch bis 2025 und dieses Projekt gehört zu dem Verein. Also das ist sozusagen, du hast schon vorher in dem Verein gearbeitet und jetzt machst du das.
Aber genau, also ich bin über den Podcast eben, über Baustelle Bauwesen, hatten wir Annette Bürkle von der HafenCity-Uni, eine Professorin, zu Gast. Und zu der Zeit habe ich noch promoviert in Barcelona. Als ich das dem Ende genaht hat, habe ich die einfach, weil das Gespräch so locker und so entspannt war mit ihr, habe ich dann auch einfach sie angefragt, ob sie irgendwas weiß. Und sie sagt, ja, wir haben hier den Verein, komm doch mal dazu, wenn der Vorstand sich trifft und hörst dir mal an. Und die hatten halt noch viel geplant über so ein polylokales Ingenieurbaukunstmuseum, also sprich vor Ort, an den Bauwerken, die es noch gibt auch, einfach informative Tafeln aufzustellen, Stelen aufzustellen. Und ich bin aber da mit einem ganz anderen Blickwinkel halt dann rein über das Digitale, weil ich das viel interessanter finde, weil man das mehr an einen Ort halt bringen kann.
Ja.
Und das ist auch der Ziel vom Verein ja eigentlich, also die Ingenieurbaukunst an einen Ort zu bringen und den Menschen zu zeigen, was es genau ist.
Das heißt, du lebst auch in Barcelona nach wie vor?
Also mittlerweile nicht mehr in Barcelona, sondern in der Nähe von Bilbao, wohne ich jetzt hingezogen. Genau, und arbeite von dort. Und bin aber regelmäßig natürlich dann auch in Deutschland oder auch oft Berlin eben, weil da viele, also vier der Bauwerke sind ja eben Berlin. Okay. Und ich bin ja auch dafür zuständig, dass man überhaupt erstmal, also wir bauen ja eine Modellierungsgrundlage, ne, also für die ganzen Modelle.
Ja.
Und es sind ja alles Bauwerke, die es nicht mehr gibt, also im Zweiten Weltkrieg zerstört.
Das allein schon mal.
Dass die Pläne Arbeit. Zu bekommen überhaupt, ne, also schon interessante Pläne in der Hand gehabt auf jeden Fall zu Bauwerken. Das ist super spannend, ja.
Könnt ihr die auch mit ausstellen oder macht das Sinn? Ergänzt es das?
Also das ist, dass man die Originale ausstellt, das ist ja noch nicht geplant, aber digitalisierte, klar, die werden mit in das Ausstellungskonzept auch von der Webseite mit eingebaut und sehr wahrscheinlich auch in die VR-Ausstellung. Also wenn man ja gerade bei einem Bauwerk wie der Bauakademie hat man ja viele Räume und die muss man ja irgendwie auch bespielen.
Ja, Originale wären natürlich auch toll. Das waren die ganzen Fans.
Ja, aber also die Originalpläne, die ich jetzt zum Beispiel, ein Bauwerk ist auch der alte Kaisersteg in Oberschöneweide. Die Pläne hatte ich in der Hand. Also wenn man die transportiert,
dann zerfallen die
einfach. Also ich hab die digitalisiert da an so einem großen Scanner. Und also da ist schon die ganze was abgebröckelt. Ne? Also die sind so porös schon.
Aber du durftest die anfassen?
Ich durfte die mit Handschuhen anfassen.
Ja.
Ich meine, es gibt ja keine, also zum Beispiel gerade über diesen Kaisersteg, da wird gar nicht drüber gesprochen. Man hat, glaube ich, nach dem Krieg, als die Brücke wurde ja dann von irgendwelchen SS-Kräften da gesprengt im Krieg. Und danach hat man, glaube ich, kurz überlegt, ob man die wieder aufbaut und dann war das vom Tisch. Und jetzt steht da ja eine komplett andere Brücke an der Stelle.
Du inspirierst bestimmt sehr viele Konservative, das dann wieder alles aufzubauen.
Das ist
in Berlin ja so ein Hobby.
Ja, gut, das merke ich dann auch schon viel. Gerade im Zuge mit dem Bauakademie auch oder hier.
Ja.
Berliner Schloss.
Das Schloss, ja, genau.
Ja, da muss man aufpassen.
Ja, genau.
Cool, also da müssen wir echt vorsichtig sein, mit diesem Personenkult dann auch.
Ja.
Aber wir haben ja wirklich von 1836, sag ich jetzt falsch, bis in die 1980er Jahre Bauwerke dabei ist. Man soll das jetzt nicht einer Baukultur zuordnen.
Nee, ihr macht eure Sachen, wenn irgendwelche Leute kommen und das okkupieren wollen, dann könnt ihr euch davon distanzieren, also bloß nicht einschränken lassen.
Eben.
Ja, das klingt super. Also viel Erfolg damit. Und das kann ich jetzt noch nicht verlinken, aber ich kann den Verein verlinken für Ingenieurbaukunst.
Genau, aber man findet noch keine Informationen. Wir haben noch nichts. Also wir haben noch keine. Also eigentlich ist das jetzt hier so gerade die erste öffentliche Kundgebung dazu, sage ich mal.
Ja.
Wir sind natürlich dran, dass es da bald eine Pressemitteilung mal gibt zu.
Schön, das freut mich umso mehr, dass du es jetzt hier erzählt hast. Dann wünsche ich dir alles Gute dafür und freue mich sehr, dass du hier warst, Philipp Kalkbrenner.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Und das war's für heute und für das Jahr 2024. Ich möchte mich daher ganz besonders dafür bedanken, dass ihr reingehört habt, euch gemeldet habt mit einem schönen Feedback und dass ihr den Podcast so positiv bewertet habt. Vielen Dank dafür. Habt eine schöne und gemütliche Weihnachtszeit. Ich melde mich am 9. Januar 2025 zurück und ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinhört. Kommt gut ins neue Jahr. Tschüss.
Architektur.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kuhnekatt. Moderation, Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kuhnekatt. Berlin 2024.